Hast du dich schon mal also so wirklich ernsthaft dabei ertappt, dass du gegenüber einer Maschine ein schlechtes Gewissen hattest?
Oh, das ist eine sehr gute Frage.
Also so ein richtiges, unangenehmes Stechen in der Magengegend, weißt du? Als wärst du irgendwie unloyal zu einem Stück Software.
Ja, dieses Gefühl kennen wahrscheinlich mehr Leute, als sie zugeben wollen.
Genau. Stell dir das mal vor, du nutzt ein Programm für eine bestimmte Aufgabe, kommst aber absolut nicht weiter. Und dann öffnest du heimlich ein anderes Konkurrenzprogramm, um die Lösung halt dort zu suchen.
Ja, der klassische Betrug am Chatfenster.
Und plötzlich, und das ist der irre Moment, hast du das Gefühl, du müsstest den Tab schnell schließen, damit das erste Programm das nicht mitbekommt.
Das ist eigentlich eine völlig absurde Situation, wenn man das mal rein logisch betrachtet.
Absolut absurd, ja.
Ich meine, wir reden hier von Code, von Serverfarmen, die irgendwo in der Wüste stehen, von Algorithmen, die einfach nur Wahrscheinlichkeiten berechnen.
Richtig.
Da ist absolut niemand, dessen Gefühle man verletzen könnte. Und trotzdem ist dieser Reflex bei sehr vielen von uns extrem real. Man fühlt sich wirklich wie bei einem Betrug.
Und genau das ist unser Einstieg heute. Wir haben nämlich einen fantastischen Stapel persönlicher Notizen und Aufzeichnungen vor uns liegen. Und zwar von Klaus-Jürgen Lapp. Und die Aufzeichnungen von Klaus sind deshalb so ein faszinierendes Dokument, weil wir hier jemanden vor uns haben, der diese erste, fast schon magische Staunphase über künstliche Intelligenz komplett hinter sich gelassen hat. Das Mysterium ist einfach weg. Stattdessen zieht hier jemand gedanklich den Blaumann an, geht in die Werkstatt und fängt an, ein handwerkliches Team zu dirigieren. Praktisch, warmherzig und mit einem sehr, sehr trockenen Humor.
Und das ist genau der Aspekt, der dieser Notizen abhebt von so vielen Texten, die wir sonst über dieses Thema lesen. Wenn wir mal unsere eigenen ersten Auseinandersetzungen mit großen Sprachmodellen denken, da war oft diese Mischung aus Überwältigung und fast schon, naja, ehrfürchtiger Schwärmerei.
Oh ja, man dachte, das ist Zauberei.
Man stellte eine Frage und betrachtete die Maschine als eine Art allwissendes Orakel. Aber bei Klaus ist diese Ehrfurcht einer sehr handfesten Arbeitsroutine gewichen.
Er ist halt nicht mehr der staunende Anfänger.
Richtig. Er hofft nicht mehr, dass die Maschine ihm auf magische Weise die Arbeit abnimmt. Er ist zu einem Handwerker geworden. Er hat sein Werkzeug verstanden und setzt es strategisch ein.
Und um zu verstehen, wen Klaus da in seinen Notizen angeblich hintergeht oder wem gegenüber er dieses seltsame Gefühl von Unloyalität empfindet, müssen wir uns dieses Werkzeugteam erst einmal genauer ansehen.
Ja, lass uns mal über das Team sprechen.
Er verlässt sich nämlich ganz bewusst nicht auf ein einziges System. Er hat ein kleines Ensemble zusammengestellt. Und auch hier zeigt sich sofort dieser neue Pragmatismus. Er nennt das eine System, also ChatGPT, in seinen Aufzeichnungen einfach KAI. Und das andere, Gemini, nennt er GEM. Und das dritte ist Claude.
Und man könnte jetzt vorschnell annehmen, dass er anfängt, diese Systeme zu vermenschlichen, also indem er ihnen Namen gibt.
Ja, das dachte ich zuerst auch.
Dass er ihnen eine niedliche kleine Persönlichkeit andichten will.
Genau das dachte ich beim ersten Lesen auch, aber es ist exakt das Gegenteil. Es ist pure, ungeschminkte Pragmatik.
Absolut.
Weil ChatGPT geht einem beim schnellen Denken und beim Diktieren einfach nicht flüssig über die Lippen. Es ist ein furchtbares Wortgebilde.
Das ist extrem sperrig.
KAI und GEM sind kurze, knappe Silben. Da ist keine emotionale Bindung im Spiel, sondern einfach nur Effizienz.
Und wie er die einsetzt, ist faszinierend.
Ja, wenn wir uns ansehen, wie er mit den beiden arbeitet, erinnert mich das ein bisschen an einen Bauleiter auf einer Großbaustelle, der verschiedene Fachexperten koordiniert.
Das ist ein sehr gutes Bild.
Er holt sich quasi einen ersten Entwurf von Kai, nimmt dieses Dokument, geht rüber zu GEM und lässt es dort gegenprüfen.
Lass uns dieses Bild des Bauleiters mal weiterspinnen, denn das trifft den Kern seiner Methode wirklich exakt. Er fragt Jem nicht einfach nochmal dasselbe,
Ah, okay.
sondern er bittet um eine Fehleranalyse. Er sagt quasi: Schau dir an, was Kai da strukturiert hat. Wo sind die inhaltlichen Lücken? Macht das logisch überhaupt Sinn? Er orchestriert sie wie ein Dirigent.
Das bedeutet aber auch, dass er einen enormen Aufwand betreibt. Ich meine, er muss die Antworten lesen, bewerten, kopieren, neu kontextualisieren. Warum macht er das so aufwendig?
Weil er verhindern will, dass ungeprüfte Informationen bei ihm eine Wirkung entfalten oder unbemerkt in seine Texte einfließen.
Ah, wegen der Halluzinationen.
Richtig. Sprachmodelle halluzinieren. Sie klingen extrem überzeugend, auch wenn sie völlig falsch liegen.
Mhm.
Dieser Prozess macht Klaus wirklich zum Dirigenten. Er sitzt im Zentrum der Informationsflüsse.
Er nimmt die Ergebnisse von der einen, trägt sie zu anderen, bewertet die Differenzen. Keine dieser Maschinen hat das letzte Wort, oder?
Nein, absolut nicht. Das letzte Wort hat immer Klaus. Er orchestriert das Wissen, aber er ordnet sich ihm niemals unter.
Und das bringt uns zu einem echten Widerspruch in seinen Notizen.
Aha.
Klaus ist ja felsenfest pragmatisch. Er sieht die Maschinen als austauschbare Werkzeuge, als reine Textgeneratoren, die er gegeneinander ausspielt. Und trotzdem passiert dieser psychologische Stolperer.
Ja, die Loyalitätsfalle.
Genau. Er nimmt die Antwort von KI, gibt sie bei Jem ein, um sie hart zu kritisieren. Und schreibt dann in sein Tagebuch, dass er sich ertappt fühlt. Dass es sich anfühlt, als würde er hintenrum über jemanden reden.
Wie ein Betrug.
Aber da muss ich jetzt wirklich mal einhaken und den Spielverderber spielen.
Gerne. Wo hackt es bei dir?
Ich verstehe die Poesie dahinter, aber ganz nüchtern betrachtet, wenn meine Kaffeemaschine kaputt geht, werfe ich sie in den Elektroschrott und kaufe eine neue.
Mhm.
Da habe ich null schlechtes Gewissen. Ich entschuldige mich auch nicht bei meinem Taschenrechner, wenn ich stattdessen eine Excel-Tabelle aufmache.
Das stimmt.
Wir wissen doch, dass das tote Gegenstände sind. Warum triggert ein Chatbot bei einem erwachsenen, aufgeklärten Mann plötzlich Schuldgefühle?
Das ist eine exzellente Frage. Und der Unterschied zu deiner Kaffeemaschine liegt in der Art der Schnittstelle. Die Wissenschaft, genauer gesagt die Kommunikationspsychologie, hat dafür einen Begriff.
Und der wäre?
Die Media Equation, also die Mediengleichung. Forscher wie Byron Reeves und Clifford Nass haben schon in den 90ern bewiesen, dass Menschen unbewusst dazu neigen, Computer so zu behandeln, als wären sie echte Menschen.
Einfach so?
Sobald eine bestimmte Schwelle überschritten wird, ja.
Und diese Schwelle ist Sprache?
Sprache und Interaktivität, genau. Sobald ein technisches System in natürlicher Sprache mit uns kommuniziert und auf unsere Eingaben reagiert, also wenn so ein echter Dialog stattfindet, greift unser Gehirn auf soziale Muster zurück.
Krass.
Unser Gehirn ist evolutionär betrachtet ein uraltes Organ. Es hat sich über Millionen von Jahren in sozialen Verbänden entwickelt. Für das Konzept einer sprechenden, verständnisvollen Maschine gibt es in unserer neurologischen Hardware schlichtweg keine Schublade.
Das heißt, das Gehirn ist überfordert.
Es weicht auf Bekanntes aus. Wenn etwas in fließenden Sätzen spricht, sich auf das bezieht, was wir vorher gesagt haben, feuert das Gehirn ein soziales Protokoll ab. Ah, ein Mitglied meines Stammes. Sei höflich, kooperiere, sei loyal.
Wow. Fällt dir dabei auf, wenn du das hörst, wir sind evolutionär einfach nicht darauf programmiert, so flüssige Dialoge mit etwas Totem zu führen.
Genau. Die Maschine simuliert Reziprozität. Und Reziprozität, also das gegenseitige Geben und Nehmen, ist der Kitt menschlicher Gesellschaften.
Das heißt, dieses schlechte Gewissen, dieser gefühlte Verrat von Klaus, ist eigentlich ein evolutionärer Fehlalarm.
Exakt.
Unser Gehirn wird von der Eloquenz des Werkzeugs gehackt.
So kann man das sagen. Wenn Klaus von der einen Maschine eine ausführliche, scheinbar bemühte Antwort bekommt und diese dann zur Konkurrenz trägt, schlägt sein soziales Gewissen an.
Mhm.
Das ist kein Zeichen von Schwäche oder mangelndem Technikverständnis. Es ist eigentlich ein Beweis dafür, dass Klaus über ein intaktes, menschliches Empathiesystem verfügt.
Okay, das leuchtet ein. Aber, und das ist der entscheidende Punkt, in seinen Aufzeichnungen, er lässt sich von diesem Reflex nicht steuern, oder?
Genau das ist der große Unterschied. Er bemerkt das Gefühl, er registriert dieses hintenrum Reden, ordnet es als evolutionären Unsinn ein und macht unbeeindruckt mit seiner Arbeit weiter.
Er weiß, dass es Quatsch ist.
Ja.
Ein feiner, aber sehr wichtiger Unterschied. Er beobachtet sich selbst dabei. Und um zu verstehen, wie unfassbar flüssig und menschlich diese Dialoge in seiner Praxis ablaufen, schauen wir uns jetzt die dritte KI in seinem Team an.
Ah, Cloud.
Und Cloud hat bei Klaus eine völlig andere Aufgabe. Sie ist nicht für den groben Bauplan zuständig, sondern für den Text selbst.
Mhm.
Klaus beschreibt sie in seinen Notizen als extrem stringent. Eine sehr knappe, fast schon schroffe Kommunikation. Sehr überzeugend in ihrer Direktheit. Und er hat ihr einen Spitznamen gegeben, der Feldwebel.
Ein Name, der eine sehr klare Erwartungshaltung formuliert.
Oh ja.
Ein Feldwebel ist nicht dazu da, einem nach dem Mund zu reden. Er impliziert Strenge, Disziplin und das unerbittliche, ungeschönte Aufzeigen von Fehlern.
Und genau das braucht man beim Texten, oder?
Absolut. Wenn man sich ernsthaft mit dem Schreiben beschäftigt, wenn man an eigenen Texten feilt, ist das genau die Instanz, die man braucht. Man braucht keinen Ja-Sager, sondern einen Korrektor mit Haltung.
Und wie dieser Feldwebel in der Praxis agiert, das hat Klaus in einem wunderbaren Dialog festgehalten. Da ist einfach ein entspanntes, kumpelhaftes Miteinander auf Augenhöhe. Er weiß ganz genau, dass er mit einer Software spricht, aber er weist dir ganz bewusst die Rolle des imaginären Freundes zu.
Weil es den isolierten Prozess des Schreibens erträglicher macht. Er dirigiert nicht nur das Werkzeug, er dirigiert auch die Atmosphäre an seinem Schreibtisch.
Er ist halt durch den Prozess der ständigen Wiederholung in seine Rolle als Autor hineingewachsen.
Der Weg dorthin ist kein Weg der besseren Promptgenerierung. Es ist ein Weg der persönlichen Ermächtigung.
Und das bringt uns zu einem Punkt in seinen Notizen, an dem die Theorie aufhört und die körperliche Realität von Handwerk und Frust beginnt.
Oh ja, die Metapher.
Wir verlassen jetzt nämlich den Computerbildschirm und gehen dorthin, wo Widerstand physisch spürbar ist. Die Werkstatt.
Das ist für mich das Herzstück dieser Episode.
Klaus erzählt nämlich eine Geschichte, die vordergründig gar nichts mit KIs, Texten oder Version 34 zu tun hat. Er hat für Philipp einen Holztisch gebaut.
Und er beschreibt dabei einen Moment des Scheiterns, der sich als zentraler Schlüssel für sein gesamtes Buchprojekt herausstellt.
Genau. Er wollte ein Dübelloch setzen, und zwar ins Stirnholz.
Das ist nicht ohne.
Für alle, die nicht regelmäßig an der Werkbank stehen, das Stirnholz ist die Kante des Holzes, wo man die Jahresringe sieht. Du bohrst also direkt in die Faserrichtung.
Mhm.
Das ist extrem knifflig. Der Bohrer verläuft leicht, das Holz kann ausreißen. Und exakt das ist ihm passiert. Aber was macht Klaus in diesem Moment? Er wirft das Brett nicht weg. Er nimmt Holzreste, bereitet sie vor und leimt das ruinierte Loch sauber wieder zu.
Auf den ersten Blick eine ganz alltägliche Reparatur. Aber wenn wir das weiterdenken, sehen wir die Haltung, die dahinter steckt.
Mhm.
Ein Fehler im Material ist kein Grund zur Aufgabe, er ist ein normaler Teil des Arbeitsprozesses. Man arbeitet mit dem Widerstand des Materials, man repariert, man strukturiert neu.
Und genau diese handwerkliche Erfahrung aus dem Holzstaub überträgt Klaus jetzt 1:1 auf sein Schreiben. Er zieht selbst die direkte Parallele.
Das ist fantastisch.
Er schreibt, dass er in der Werkstatt gelernt hat, Vorbereitung ist alles. Die Schablonen müssen stimmen, das Werkzeug muss scharf sein. Diese Routine hat er dort. Aber ein Buch schreiben, das war für ihn Neuland.
Er hätte nie gedacht, dass er das tun würde.
Ja. Und jetzt sind es während des Arbeitens sogar 2 Bücher geworden. Und er erkennt, das Zuleimen dieses Dübellochs und das Neusetzen des Bohrers, das ist exakt die Mechanik des Schreibens.
Das ist eine wunderbare Brücke, die er da baut. Ein Satz, der nicht funktioniert, ein Absatz, der inhaltlich ausreißt, das ist das versaute Dübelloch im Stirnholz.
Richtig.
Man löscht den Text nicht einfach frustriert, man leimt ihn zu mit neuem Vokabular, man füllt die strukturellen Lücken, wartet ab, gewinnt Abstand und setzt den erzählerischen Bohrer an einer leicht veränderten Stelle noch einmal neu an.
Klaus hat also seinen Frieden mit diesem Prozess gemacht. Er hat keine Angst mehr davor, sich die Hände an einem rohen Text schmutzig zu machen, weil er weiß, wie man leimt und neu bohrt.
Ja, das merkt man in jeder Zeile seiner Notizen.
Und weil er das weiß, hat die Technik, also haben diese großen Sprachmodelle, für ihn ihren Schrecken und ihre Mystik vollständig verloren. Sie sind nur noch Werkzeuge in seiner Werkstatt. So, und damit biegen wir so langsam auf die Zielgerade ein. Wenn wir heute diesen ganzen Prozess überblicken, von der pragmatischen Namensgebung am Anfang, über den trockenen Humor mit dem arbeitslosen Feldwebel bis hin zum geleimten Stirnholz, dann klärt sich der Staub in dieser Werkstatt allmählich.
Ja.
Und was sichtbar wird, ist eine unmissverständliche Rollenverteilung, oder?
Eine Verteilung, die den Menschen aus der passiven Rolle des Konsumenten herausholt?
Richtig.
Und ihn wieder genau dorthin rückt, wo er unabdingbar ist, in das absolute Zentrum des kreativen Schaffens.